muss sich jede Situation individuell anschauen. Und es gibt gerade in diesen extremen Notfallsituationen sehr gute und wichtige Operationen, die auf jeden Fall stattfinden müssen. Es lohnt sich definitiv, sich zweite und auch dritte Meinung einzuholen. Auch das ist so ein Erfahrungswert, den ich gemacht habe. Deine Haltung hat keinen Einfluss darauf, ob du einen Bandscheibenvorfall bekommst oder nicht. Bewegungsarmut, zu langes Sitzen sind so viel wichtiger als das Thema Haltung und wie ich eine Kiste Wasser hochhebe. Man stelle sich ein Gummibärchen vor, was man aufschneidet.
Artgerecht Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Mit Felix Möser und Matthias Baum.
Rückenschmerzen gehören zu den häufigsten Beschwerden überhaupt. Und oft fällt dabei ein Begriff, der sofort bei vielen Leuten Angst auslöst. Wahrscheinlich zu Recht, vielleicht aber auch nicht. Das wollen wir klären. Bandscheibenvorfall. Was steckt wirklich dahinter? Ist ein Bandscheibenvorfall automatisch immer eine schwere Diagnose oder wird in vielen Fällen vielleicht überschätzt oder bewusst Angst gemacht oder ist auch einfach viel Unwissen dabei? Spannend ist auf jeden Fall, viele Menschen haben Veränderungen an der Bandscheibe, ohne überhaupt Beschwerden zu spüren. Gleichzeitig leiden andere unter starken Schmerzen, obwohl bildgebende Verfahren wie MRT kaum Auffälligkeiten zeigen. Was passiert also wirklich in unserer Wirbelsäule? Warum entstehen Bandscheibenvorfälle? Und welche Rolle spielen tatsächlich Bewegung, Belastung, unser Alltag und vielleicht auch das allgemeine Älterwerden? Darüber sprechen wir heute hier bei den Health Nerds. Matthias Baum ist da, unser Gesundheitswissenschaftler. Mein Lieber, herzlich willkommen.
Hallo Felix, ich freue mich wie immer mit dabei zu sein.
Matthias, ohne zu sehr aus dem Nähkästchen zu plaudern, aber wir können hier glaube ich schon mal erzählen, du hattest vor nicht allzu langer Zeit auch massive Probleme an der Bandscheibe, mit der Bandscheibe. Gib uns mal einen Einblick, wie kann einem Gesundheitswissenschaftler, einem schlauen Kerl wie dir, der so bewusst lebt und so jung und so fit ist und so viele Muskeln hat, wie kann der solche Probleme mit der Bandscheibe haben? Und ich weiß, du hattest höllische Schmerzen. Und das nicht nur 3 Tage, sondern das waren ein paar Monate.
Ja, vielleicht da schon ist es nicht nur dann die eine Bandscheibe. Da können wir gleich regional nochmal drauf eingehen. Aber ja, ich gebe das hier an der Stelle offen und ehrlich zu. Mhm. Das hat mich sehr geplagt. Das ist absolut richtig. Und das war auch so ein bisschen die Idee, dass wir das an der Stelle einmal mit aufgreifen, auch über Ursachen nochmal sprechen von Bandscheibenvorfällen und auch aufzuräumen mit dem Gedankengang, wenn jemand sich eigentlich damit auskennt, dann passiert es nicht unbedingt und es kommen immer verschiedene Faktoren zusammen. Da würde ich auf jeden Fall heute einmal drauf schauen und ich nehme immer gerne als Beispiel das nicht meinem persönlichen, weil ich habe ja nicht so viele Haare, aber im Friseur wachsen auch die Haare. Also es ist immer möglich, dass man trotz, obwohl man in einem bestimmten Bereich unterwegs ist, auch davon betroffen sein kann. Und ich finde es gerade bei diesem Thema sehr spannend, wie so die Ursachenverkettung ist von Belastung, Entlastung, Risikofaktoren möchte ich gerne einmal mit besprechen und wie man aber auch wieder natürlich die Situation stabilisieren kann.
Ja, absolut. Also ich habe ganz viele Fragen. Es ist ein Riesenthema. Mhm. Ich habe es eingangs gesagt, es ist ein Thema, was bei vielen Menschen Angst oder Furcht auslöst, weil man weiß, so eine Bandscheiben-OP ist einfach auch eine Operation an der Wirbelsäule, an diesen Nervensträngen, auch die da langlaufen mit einem durchaus hohen Risiko, bei vielen Leuten auch mit der Angst, dass man vielleicht Einschränkungen hat, querschnittsgelähmt ist oder dass da einfach mehr kaputt geht als gewünscht. Also es ist ein großes Thema und es gibt viele Menschen, die, wenn sie Rückenschmerzen haben, sofort denken, oh Gott, Bandscheibe. Und wir wollen eben mit diesen Mythen und mit diesen Themen ein bisschen aufräumen, ein bisschen die Dinge sortieren, um besser zu verstehen, was ist wirklich die Bandscheibe? Wann sind Rückenschmerzen vielleicht auch etwas, was losgelöst ist von der Bandscheibe? Wann sollte ich mir wirklich Gedanken machen? Wann sollte ich zum Arzt gehen? Was ist ein guter Arzt? Also wo finde ich jemanden, der vielleicht auch nicht sofort sagt, ab in den OP, sondern jemand, der vielleicht auch alternative Behandlungsmethoden hat? Ich weiß auch mit diesem Thema, hast du dich auch schon vor deinen eigenen Problemen intensiv auseinandergesetzt? Da gibt es ein paar ganz gute Erfindungen, Maschinen, Geräte, wie man bestimmte Muskelstränge im Rücken trainieren kann. Können wir auch gleich mal drüber sprechen. Aber der Reihe nach. Gib uns erstmal kurz eine Erklärung. Wirbelsäule ist klar. Das sind die Knochen, die quasi durch unseren Rücken laufen, den Kopf mit dem Po verbinden, mal ganz vereinfacht gesprochen. In S-Form, das haben wir alle mal im Biounterricht gelernt. Und diese einzelnen Wirbel, damit sie eben so beweglich sind, sind es also nicht ein langer Knochen, sondern einzelne Knochensegmente. Die sind miteinander verbunden und zwischen diesen Knochen, da liegt die Bandscheibe. So, an dieser Stelle endet mein rudimentäres Basiswissen zum Thema Rücken. Jetzt gehen wir mal tiefer rein. Wie funktioniert die Wirbelsäule? Wie ist das genau aufgebaut?
Genau, du hast sehr gut im Biologieunterricht schon mal mit aufgepasst. Also die Vorstellung, die Erklärung. Die Wirbelsäule besteht aus einzelnen Wirbelkörpern, die natürlich je nach Region sich in ihrer Form und Größe und Struktur etwas unterscheiden. Natürlich gibt es gewisse Gemeinsamkeiten. Das heißt, was macht die Wirbelsäule an sich oder die einzelnen Wirbelkörper? Sie verbinden die näher gelegene Struktur, die darunter liegende Struktur oder wenn man von unten nach oben geht, die höher liegende Struktur. Dazwischen befindet sich die sogenannte Bandscheibe und geschützt, auch knöchern geschützt wird der Kanal, wo unser Rückenmark durchgeht und aus diesem Rückenmark gehen Nervenbahnen ab, die dann eben sowohl im Bereich der inneren Organe mit reingehen, die Versorgung haben, die Hautareale oder eben auch Beine dann in den tiefer liegenden Strukturen der Wirbelsäule, also im Lendenwirbelbereich bis zum Kreuzbein runter, quasi, dass wir Nerven haben, die austreten und das Bein oder die Beine vielmehr mit versorgen. So, wir wollen heute vor allen Dingen drauf schauen, was hat es da mit dieser Bandscheibe auf sich? Da müssen wir schon mal in die Mehrzahl wechseln. Es gibt natürlich mehrere Bandscheiben und wenn wir über Bandscheibenvorfall sprechen, auch mehrere Orte, wo Bandscheibenvorfälle vorkommen können. Typischerweise finden wir sie aufgrund der geschwungenen Form der Wirbelsäule gerne im Halswirbelsäulenbereich oder im Lendenwirbelsäulenbereich. Dort tritt das Ganze mit auf und die Bandscheiben selbst sind Strukturen, quasi passive Strukturen im weitesten Sinne. Es ist ein faserknorpeliges Zwischenstück zwischen den Wirbelkörpern und es teilt sich in verschiedene Strukturanteile ein. Wir können uns das vorstellen wie so eine runde, also im Englischen Disc erklärt es ganz gut, sieht aus vereinfacht wie so ein Puck beim Eishockey beispielsweise, natürlich in der Form immer etwas verändert. Jetzt, wenn wir von oben einmal drauf schauen, finden wir in der Mitte so eine gallertartige Struktur, das nennt sich Nucleus pulposus, quasi das Kerngebiet, wo auch Druck und Gewicht drüber abgeleitet werden kann, eine hohe Wasserbindung quasi damit dabei ist und außen drumherum um diese Struktur findet sich ein Faserring und das ist nicht nur quasi rund angeordnete Fasern, sondern die sind unterschiedlich in den Verläufen. Das ist noch wichtig, weil diese vielfältige Struktur, die sich logischerweise auch anpasst, je nach Belastungssituation und Training, das ist für die Prävention auch noch wichtig, erzeugt dann einen Faserring aus Kollagenlamellen, Annulus fibrosus nennt sich dann, und oben und unten finden wir dann diese Endplatten und bilden quasi dann die Verbindung zu den einzelnen Wirbelkörpern. So, und die Hauptfunktion ist dann Stoßdämpfung. Das ist natürlich nochmal sehr spannend für Homo sapiens im aufrechten Gang. Druckverteilung zwischen den Wirbeln für die Beweglichkeit der Wirbelsäule. Und wie wir wissen, können sich einzelne Wirbelkörper, Gott sei Dank, nicht um 180 Grad oder mehr drehen. Das ist natürlich in der Bewegung eingeschränkt. Sonst würde auch das Rückenmark durchtrennt werden. Das wollen wir ja auch nicht. Oder Nerven wirklich eingeklemmt werden. Wir haben immer eine Teilrotation. Und wenn wir die Winkel übereinander beziehen, dann haben wir genau die Rotationsmöglichkeiten, die wir bei uns auch kennen. Also wir können nach hinten schauen, wir können aber auch nur den Kopf drehen, wir können auch quasi nur den Unterkörper drehen. Und da ist die Rotationsmöglichkeit immer wichtig. Und es hilft uns quasi dabei bei der Beweglichkeit, Stoßdämpfung, Lastübertragung, bei Beugungsstrecken und Rotation.
Also jetzt haben wir mal verstanden, wie komplex auch dieses Ding ist, diese Wirbelsäule. Und welche wichtige Rolle sie hat, ja? Also sie im Grunde ermöglicht uns überhaupt auch diesen aufrechten Gang, dieses sich bewegen, aber auch diese Flexibilität. Gut, bei uns alten Männern, Matthias, jetzt nicht mehr so stark wie bei unseren Kids, aber wenn man sieht, also wozu Menschen oder auch Affen im Grunde in der Lage sind, wie wir rollen, springen, diese Stoßdämpfung, die du genannt hast, die ja extrem wichtig ist, dass der Körper eben auch Schläge oder von einer gewissen Höhe runterspringen kann, ohne dass sofort etwas kaputt geht, ja. Das ist schon sehr faszinierend gebaut. So, also im besten Fall von der Geburt bis zum Ableben in hohem Alter funktioniert das alles ohne große Probleme. Was passiert, wenn man von einem sogenannten Bandscheibenvorfall spricht? Was ist dann aus dem Gleichgewicht geraten? Was ist dann der Befund, damit man das so benennt?
Lass uns da genau einsteigen. Jetzt habe ich nämlich die Strukturen schon mal vorbeschrieben, was dann typischerweise bei einem Bandscheibenvorfall passiert. Also nochmal für alle Anatomiefreunde, die jetzt sagen, ja, jetzt hast du aber einige Bandstrukturen und ähnliche Dinge mit vergessen. Wir wollen es natürlich hier auch erstmal nur fürs Gehör etwas runterbrechen. Aber wenn wir bei den Strukturen bleiben, passiert bei einem Bandscheibenvorfall Folgendes. Dieser faserige Ring, der, wie gesagt, in unterschiedliche Richtungen quasi ausgebildet ist, je nachdem, welche Belastung auch kam, reißt unter Umständen Stück für Stück ein. Nicht von heute auf morgen, sondern vielleicht auch über eine längere Zeit. Da spielt eine wichtige Komponente durchaus eine nicht unwesentliche Rolle. Zeit und Degeneration der Strukturen, also letztendlich, dass sie nicht mehr so gut funktionieren, wie sie vielleicht mal funktioniert haben. Das ist aber auch noch kein Indikator, dass es dann jeden treffen wird. So, was dann aber passiert, ist, dass diese Annulusfibrosis, dieser Faserring einreißt. Und der Grundmechanismus, der dann immer beschrieben wird, ist, dass dieser innere gallertartige Kern, wir haben immer diese Beschreibung, die man dann häufig sieht, man stelle sich ein Gummibärchen vor, was man aufschneidet. Und diese Masse drückt sich quasi durch den Faserkern durch und geht erstmal außerhalb der Bandscheibe in das Gewebe rein und je nach Region, das geht natürlich möglicherweise nach vorne, also Richtung Bauchraum hin oder typischerweise nach hinten raus. So, und wie eben schon beschrieben, haben wir das Rückenmark, das geht auch nicht ganz runter bis zum Steißbein, das endet dann in der Lendenwirbelsäule und dann haben wir nur noch Nervenbahnen. Fakt ist aber, egal in welcher Region das jetzt auftritt, Halswirbelsäule, oder Lendenwirbelsäule typischerweise, in der Brustwirbelsäule so eben dann nicht typischerweise auch von den Bewegungen und da haben wir es eher seltener als Thema, dann drückt dieser Nukleus, der rausgepresst wird, unter Umständen auf eine Nervenbahn, die quasi aus der Wirbelsäule beziehungsweise aus dem Rückenmark abgeleitet wird und dann eine bestimmte Region versorgen würde. Und hier kommt der spezifische Aspekt mit dazu. Rückenschmerzen. Jeder zweite Mensch ist irgendwann mal von einem unklaren Rückenschmerz überhaupt betroffen. Es gibt Millionen Menschen mit chronischen Rückenschmerzen, Problemen in den Bereichen. Jetzt sprechen wir bei einem Bandscheibenvorfall dann aber typischerweise von klarer Symptomatik. Ja, das heißt gerne Rückenschmerzen einseitig gerne betont und dann ausstrahlende Schmerzen in, ja, jetzt kommt so ein bisschen auf die Region an, unterer Bereich, also Lendenwirbelsäulenbereich, ausstrahlend in das Bein, oberer Bereich gerne in den Arm oder Beschwerden in den oberen Extremitäten, weil dort die Nerven rausgehen, je nachdem, was potenziell komprimiert werden kann. Und das eine ist Schmerz, das andere ist das, was Nerven noch machen können. Sie leiten Informationen, sensible Informationen, entweder auch zurück oder sind für die Motorik, also für die Ansteuerung von Muskulatur mitverantwortlich. Das können wir uns vorstellen. Wird ein Nerv komprimiert, ist die Funktion des Nervs eingeschränkt und zwar schon an der Radix, also an dem Austrittsort, wo das Ganze quasi mit beginnt. Und dementsprechend liegen die darunterliegenden Strukturen neben Schmerz gerne mit Sensibilitätseinschränkungen, mit muskulären Einschränkungen, also im Beinbereich typischerweise sowas wie eine Fußheberschwäche, dass der Fuß gar nicht mehr gut angehoben werden kann, sind das typische Symptome, die auftreten können. So, und jetzt können wir uns vorstellen, je nachdem, welcher Nerv dann betroffen ist, gerne auch so extremere Situationen wie beispielsweise Kontrollverlust von Harnblasenkontrolle und Stuhlentleerung. Ja, das sind so diese extremeren Varianten. Oder so ein Reithosenanästhesie, also das wirklich komplette Ausfallsituationen sind. Und hier ist wichtig, und das ist auch, dafür möchte ich definitiv an der Stelle eine Lanze brechen, man muss sich jede Situation individuell anschauen. Und es gibt gerade in diesen extremen Notfallsituationen sehr gute und wichtige Operationen, die auf jeden Fall stattfinden müssen. Und per se ist eine Operation auch nicht immer von der Hand zu weisen. Man muss sich das individuell anschauen. Da spreche ich jetzt wirklich aus Erfahrung, um herauszufinden, macht das in meiner Konstellation Sinn, weil sich die Strukturen natürlich dann auch anfangen zu verändern. Das heißt, manchmal passiert dann Folgendes. Strukturen bewegen sich auch wieder zurück oder das kann abgebaut werden und dann ist das auch nicht mehr ein größeres Problem. Und dann kann und sollte es im Idealfall auch erstmal konservativ behandelt werden. Fakt ist aber auch, wenn die Beschwerden bleiben oder die Symptome so massiv sind, muss man sich die Operation genauer anschauen und die sind nicht mehr so, wie sie mal waren. Das muss man eben auch sagen. Viele funktionieren minimalinvasiv und sind wirklich gut geeignet. Extrem gute Neurochirurgen, die sich genau damit auskennen und nichts anderes tun. Und diese Entscheidung muss man sich dann mit anschauen. Aber jetzt erstmal nur der Mechanismus, wie es passiert. Und warum diese Symptome dann so entstehen und warum es auch gewisse Unterscheidungen gibt zu anderen muskulären Rückenschmerzsituationen im unteren Rückenbereich, die man durchaus auch mal kennt. Und hier steckt der Teufel aber definitiv auch im Detail, was so diagnostische Möglichkeiten angeht und was das für uns Menschen dann auch wieder bedeutet.
Okay. Ja, es ist ein Thema, wie gesagt, ich bin auch sicher, es werden viele Leute in unserer Community damit schon Berührung gehabt haben, entweder selbst oder im Umfeld. Jeder hat irgendwie im Freundeskreis oder in der Familie jemanden, der mal ein Thema mit der Bandscheibe hat, ja. Und diese Angst vor dieser Operation ist wie so ein Damoklesschwert über vielen Leuten. Insofern, da hast du jetzt ja schon mal ein bisschen auch die Angst genommen, dass auch beim Thema Operationen, wenn es denn wirklich zwingend notwendig ist, sich auch technisch und vom Know-how viel getan hat und auch die Art des Prozedere einfach verbessert und vereinfacht wurde, ja. Mhm. Jetzt wollen wir das trotzdem noch mal ein bisschen besser auseinanderziehen und noch genauer reinschauen, Matthias. Wann sagst du, ist eine Operation an einer Bandscheibe unvermeidlich? Also gibt's da eine Art Point of No Return, dass man sagt, okay, wenn wirklich das Material der Bandscheibe, wenn das nicht mehr existent ist oder wenn es rausgequollen ist komplett, wird sich das auch nicht mehr regenerieren von selbst, egal ob ich Sport oder bestimmte Trainings mache, ob ich Spritzen bekomme. Also gibt es medizinische, ich sag mal Eckpfeiler, wo man ganz klar sagt, das ist leider ein Punkt, da gibt es keine andere Möglichkeit.
Ja. Ausfallerscheinungen, die so extrem sind, dass sie, wie gesagt, wirklich zu kompletten Paresen führen, dass sie gar nichts mehr bewegt werden kann. Harnblasen, Stuhlentleerung, dass das nicht mehr funktioniert, nicht mehr kontrolliert werden kann. Dann drückt nämlich so ein Bandscheibenvorfall genau auf einen Nerv drauf, der jetzt aber für die Innovation, für die Ansteuerung dieser Muskulatur extrem notwendig ist. Ja, es ist eine ganz klare Notfallindikation und da führt auch gar kein Weg dran vorbei. In der Schmerzsituation muss man überlegen, wann macht es Sinn? Es lohnt sich definitiv, sich zweite und auch dritte Meinung einzuholen. Auch das so ein Erfahrungswert, den ich gemacht habe, um diese Situation sauber einschätzen zu können. Jetzt ist immer gerne diese Vorstellung, ich habe das ja eben so simpel erklärt, strukturell, da reißt was ein, da wird was rausgedrückt, das drückt auf den Nerv. So, was passiert dann erstmal in unserem Körper? Da ist eine Struktur, die da eigentlich nicht hingehört. Rate, was aktiv werden wird, das Immunsystem. So, und das Immunsystem wird in der Akutphase versuchen, die ausgetretenen Strukturen abzubauen, zu regenerieren. Das ist vielleicht auch eine Schmerzsituation, die eher genau im Rückenbereich stattfindet. Das ist etwas, was in einer akuten Entzündungsphase wirklich mit anhält. Und diese Akutphase, wenn es nicht so starke Ausfallerscheinungen gibt, kann man in dem Falle quasi mit abwarten. Jetzt guckt ja nicht jeder bei dem ersten Rückenschmerz sofort mittels MRT oder ähnlichem rein, um zu entscheiden, ist es das oder nicht. Das ist ja auch ein Prozedere, bis man erstmal diagnostisch durchlaufen ist. Man guckt erstmal, was man mit Medikamenten vielleicht machen kann, mit einer kurzen Phase von Ruhe, dem Immunsystem Zeit geben und dann natürlich auch schnell, und das ist Teil der Therapie, auch wieder in die Bewegung zu kommen. Das ist auch ganz entscheidend. So, aber der Mechanismus ist jetzt folgender. Strukturen werden wieder abgebaut. Das kann in Teilen regenerieren, aber Fakt ist auch, dieser Nukleus wird sich wahrscheinlich in vollem Maße nie wieder aufbauen können. Das heißt, die Höhe der Bandscheibe wird sich verändern. Und wenn dieser Faserring eingerissen ist, ist eben auch die Frage, wie gut kann der sich wirklich wieder verschließen? Oder bleibt das wie aufgeplatzt, ich mach's mal so ein bisschen plastischer in der Darstellung, offen stehen und immer, wenn sich wieder was nachregeneriert vom Körper selbst, presst es immer wieder raus. Und dann kann etwas passieren, nämlich, dass sich sogenannte Sequester bilden, also quasi davon abgekapselte von der eigentlichen Bandscheibenstruktur Strukturen, die immer noch auf dem Nerv liegen. Und das ist auch eine Indikation dafür, wenn die Schmerzen wirklich dann auch nicht weniger werden und es nicht abgebaut werden kann, dass man über Operationen mit nachdenken kann. Auf jeden Fall. Und das macht in der individuellen Betrachtung auf jeden Fall Sinn. Es gibt, wenn ich so den, und ich habe jetzt viele Ärztinnen und Ärzte, viele unterschiedliche Therapeutinnen und Therapeuten, mit denen ich gesprochen habe, mit denen man im Austausch ist, eigentlich ist das schon der Konsens. Alle wollen, selbst alle Neurochirurgen, die das nichts anderes machen als operieren, sagen erstmal, okay, wir gucken uns die Situation an und entscheiden dann und probieren es erstmal konservativ und entscheiden uns notfalls dann für eine Operation. Ja, es sei denn, wir sind in diesen wirklichen Akutphasen. Und mit Akutphasen meine ich Ausfallerscheinungen, die nicht aufzuhalten sind. Und wir können uns vorstellen, je extremer das ist, dann kann natürlich auch Gewebe irreversibel, also Nervengewebe irreversibel geschädigt werden. Und dann wird es nie mehr richtig funktionieren. Auch das soll keine zusätzliche Angst machen, aber man muss es dann individuell bewerten.
Jetzt lass uns mal über Auslöser für diese Probleme sprechen. Also es gibt mit Sicherheit harte Einschnitte, also ich sag mal einen Unfall oder einen Sturz. Du hast über diese Dämpfung gesprochen. Ich kann mir vorstellen, jemand, der aus bewusst oder unbewusst von einer etwas zu hohen Höhe runterspringt, dass dann plötzlich ja, die Knochen wirklich aufeinander bouncen und die Bandscheibe einfach wirklich, ja, kaputt geht, beschädigt wird. Das ist mit Sicherheit ein Thema. Also eine Art traumatische Deformation oder ein traumatisches Erlebnis, ja. Ich glaube, das ist vielen klar, ja. Oder dann bei einem Autounfall oder bei einem Reitunfall oder ja, ein Sportunfall, wo so etwas passieren kann. Ich glaube, spannender an dieser Stelle hier im Podcast ist aber die Frage, dieser schleichende Prozess, so wie es ja auch bei dir war. Du hattest ja auch, was du mir erzählt hast, keinen Sturz oder irgendetwas, sondern es kam bei dir auch über einen längeren schleichenden Prozess und plötzlich war eben der Punkt, wo das Fass übergelaufen ist und wo du diese krassen Schmerzen hattest, ja. Also lass uns das mal relativ konkret machen. Jeder kennt das. Also ich sitze jetzt hier gerade in so einem Stuhl und während du hier erzählt hast, habe ich mich auch mal gerade hingesetzt.
Aufgerichtet.
Genau, weil man rutscht immer so ein bisschen nach vorne. Ja. Dann hat man so dieses leichte Hohlkreuz oder macht so diesen Puckel unten am unteren
genau.
Rücken.
Genau, und dann kennen wir doch alle diese Strukturen und dann drückt sich das doch nach hinten
genau.
raus.
Und dann tut es so. Auch irgendwann nach einer Viertelstunde weh.
Genau, so. Und das ist, Felix, Step 1. Diese traumatischen Ereignisse, die du beschrieben hast, die sind nicht, also ne, wenn ich von oben irgendwo runterspringe und gestaucht werde oder mich mit dem Schleudersitz rausschleudere und gestaucht werde, das wird aber wahrscheinlich in den seltensten Fällen dann zum Bandscheibenvorfall, sondern irgendwas anderes, Stauchung im Knochen, Knochenbrüche oder sonst irgendetwas führen, das halten Bandscheiben schon aus.
Okay, interessant.
So, ich möchte jetzt nämlich das Bild mal auf das Thema verändern. Die Degeneration der Bandscheibe ist eigentlich das zentrale Element, worum es geht. Und es gibt verschiedene Faktoren, Risikofaktoren, die das quasi mit begünstigen können oder das quasi auch mit voranschreiten kann. Und es gibt ganz andere Ursachen, als man unter Umständen vielleicht denkt. So, Schritt 1, die Degeneration der Bandscheiben, beginnt nicht erst mit Mitte, Ende 30, 40, 50er Jahre oder im Alter irgendwann, sondern sie beginnt in ganz jungen Jahren. Das heißt, Jugendliche, wenn wir uns die Mühe machen würden, und sie wurde sich schon gemacht, und wir analysieren und machen MRT-Aufnahmen und schauen uns das an, dann sehen wir Veränderung der Bandscheiben. Definitiv. Und Degeneration der Bandscheiben. Das heißt aber noch nicht, dass es automatisch zum Bandscheibenvorfall führen wird. Eine gewisse Degeneration ist in Ordnung. Es geht eher über eine überschießende Degeneration und eine Art von Abnutzung. Das heißt, Wasserverlust der Bandscheiben selbst, also Wasserversorgung der Bandscheibe, Abnahmen der Höhung, geringere Elastizität, Höhenminderung und erste, vielleicht kleinere Faserrisse. So, und jetzt kommt der spannendste und wichtigste Aspekt, mit dem wir jetzt endlich mal aufräumen müssen. Deine Haltung hat keinen Einfluss darauf, ob du einen Bandscheibenvorfall bekommst oder nicht.
Oh.
Und auch nicht, ob du Rückenschmerzen haben wirst oder nicht.
Oh, das ist aber spannend.
Das heißt,
aber das ist doch ein Riesenthema. Ja, also, weil ich habe mich ein paar Mal in den letzten Wochen, seitdem du das mit deiner Bandscheibe hattest, selber korrigiert, weil ich dachte, oh, du sitzt schon wieder, du machst schon wieder so eine komische Sitzhaltung, setz dich mal gerade hin. Das, sagst du, ist nicht der Treiber, nicht der Auslöser für Bandscheibenprobleme.
Seit den 80er Jahren kennen wir die Rückenschule und wie man gesund etwas hebt, im Ausfallschritt vielleicht runtergeht, nur mit geradem Rücken, stabilisierend. Das kann in bestimmten Situationen total hilfreich sein, aber ihr könnt euch genauso auf dem Sofa zu Hause rumlümmeln und hinlegen und verdrehen. Dafür sind diese Strukturen gemacht. Jetzt könnte man sagen, aus einer evolutionären Perspektive, naja, okay, unser aufrechter Gang, ne, wir haben ja jetzt die Bandscheiben im Laufe der Evolution nicht erfunden, die gab es auch schon vorher, verändert sich die Strukturen, die Belastbarkeit. Es gibt so ein paar Sollbruchstellen, also gerne Lendenwirbelbereich, Übergang von Lendenwirbelsäule zu Kreuzbein. Das ist so der Klassiker L5-S1-Region. Da kommt es dann vielleicht zum Bandscheibenvorfall tendenziell. Es gibt so etwas wie eine genetische Disposition dafür, eine familiäre Häufung, die auftreten kann. Und natürlich die Belastung des Seins von Homo sapiens durch den aufrechten Gang. Aber die Haltung ist nicht so relevant, wie man es vielleicht sich vorstellen würde. Sprich, ich sitze hier mit vorgebeugtem Rücken, das ist das Problem. Haltung und Bewegung spielt aber dennoch eine der zentralen Rollen. So, das heißt, Felix, deine Sitzposition jetzt, wenn du ein bisschen vorgewölbt, ne, das Becken kippt etwas, dein unterer Rücken wird etwas runder, du gehst aus dieser Lordose-Situation raus, dann kann das eine Bandscheibe gut ab. Das Problem ist, du machst es halt 8 bis 10 Stunden am Tag. Und das andere Problem ist, du gibst kein Gegengewicht dazu, sprich im wahrsten Sinne des Wortes ein adäquates Training, um die Strukturen mit Druck und Zug die Versorgung sicherzustellen. Weil die Blutgefäßversorgung oder auch die Nährstoffversorgung, gerade dieses Nucleus pulposus, teilweise auch des Faserringes, primär über Druck und Zug stattfindet. Passiv über Diffusion. Wir haben Gefäßsituationen, in dem Faserring, aber nur im oberen Bereich oder unteren Bereich, je nachdem wie man zieht, aber nicht komplett eingedrungen. So, wenn es aber jetzt zur Abnutzung und Degeneration kommt, Wasserverlust, geringere Elastizität, kleine Faserrisse, dann kann es zu so einem Gefäß-Sprouting kommen und dann gibt es mehr Durchblutung auch in diesem Faserring. Jetzt würde man sagen, Durchblutung ist ja prinzipiell gut, aber da gehen dann Nervenbahnen auch noch mit rein und das kann auch noch mal zu dauerhaften Problemen führen ohne akuten Bandscheibenvorfall. So, die Strukturen degenerieren, die können wir bei jungen Menschen schon sehr früh feststellen und am Ende haben wir eine Situation, die vielleicht dann auch zu einem Bandscheibenvorfall führt, aber die Hauptfaktoren sind eher Bewegungsmangel, zu viel sitzen, aber nicht irgendeine Haltungsposition. Das muss aus den Köpfen der Menschen schon mal erstmal raus, auch vor allen Dingen die betroffen sind. Mhm. In einer Akutsituation weiß man sehr gut, welche Bewegung man durchführen kann und welche nicht.
Also, aber mit diesem Wissen jetzt, Matthias, oder mit dieser Information von dir, für mich ist das ein großer Aha-Moment, und ich bin sicher, es wird anderen auch so gehen. Was lassen sich daraus für präventive Maßnahmen ableiten? Also, was sollten wir konkret tun, um unseren Rücken, unsere Bandscheiben zu schützen und diese Degeneration, die du beschrieben hast, um dem entgegenzuwirken? Gibt es konkrete Übungen? Also, du hast es eben schon genannt, ein starker Rücken. Das ist so dieses seit den 80er Jahren dieser Claim, wo es auch verschiedene Sportstudios ergibt, die sich auf dieses Rückenthema spezialisieren. Was kann aber jeder wirklich auch im Alltag tun, um den Rücken gesund zu halten?
Ja, es spricht überhaupt nichts dagegen, ein adäquates Rückentraining durchzuführen. Du hast so bestimmte Muskulaturen angesprochen, die gerade an der Wirbelsäule entlang unterwegs sind, die sogenannte autochthone Rückenmuskulatur, die tiefliegenden Strukturen, die man eben nicht durch einen quasi Rückenstrecker oder Bewegung präzise trainiert, sondern eher durch Tiefenstabilität. Wir haben in unserer Spezialfolge haben wir auch einmal über sowas wie Core-Stabilität gesprochen. Da sind auch einige Übungen aus dem Pilates beispielsweise heraus, die sehr gut geeignet sind. Aber natürlich auch über Haltesituationen und Bewegungen, also einige kennen noch irgendwelche so zu schüttelnde Geräte, irgendwelche Stangen beispielsweise, die sind genau dafür geeignet in unterschiedlichen Positionen, um tiefliegende Strukturen zu trainieren. Muss man so ein bisschen lernen, in die Umsetzung zu kommen, aber das ist schon durchaus wichtig. Ne? Und ich sage auch nicht, dass man nicht mit einem stabilen Rückenniveau und einem Hebel auch etwas heben kann, aber mal mit einem Rundrücken eine Kiste Wasser zu heben, dafür sind wir vorgesehen. Wenn es da zum Problem kommt, hat die Degeneration schon im Vorfeld stattgefunden. Das müssen wir uns klar machen. Und die Degeneration findet auf Basis einer evolutionären Last gepaart mit einer genetischen Last und unserem Verhalten zusammen in der heutigen Zeit. Das heißt, wie viel bewegen wir uns, wie viel sitzen wir. Wir dürfen die psychoemotionale Komponente nicht vergessen. Und auch andersrum das Thema ausreichend Regeneration beispielsweise auch nach Trainings mit einzubauen und Strukturen nicht übermäßig zu überlasten. Das ist auch noch ein Faktor, der durchaus mit einer Rolle spielt.
Okay, gibt es konkrete Übungen, die jeder machen kann? Hast du eine Rückenschulübung, die wir, keine Ahnung, abends vorm Schlafen gehen, morgens nach dem Aufstehen, 5 Minuten alle machen können?
Ja, definitiv. Also alles, was wir im Kontext von, und so würde ich auch wieder beginnen, ne, wenn Bewegung quasi, wenn ein Vorfall stattgefunden hat und man kommt wieder an die Bewegung ran, dann macht man entweder gezielte Übungen, die jetzt in einem quasi auch in einem schmerzfreien Bereich ablaufen können, die wir aus anderen Kontexten auch kennen. Das können auch Übungen sein wie Kreuzheben und Kniebeuge und Ähnlichem. Wenn ich in diese tiefen Strukturen reingehen wollen würde, wären Themen wie Halteposition, Unterarmstütz beispielsweise oder auch Rückenlage, Brückensituation, haltende Positionierungen, Seitstütz und Ähnliches, etwas, was man wunderbar zügig wieder mit integrieren kann. Warum? Ich habe jetzt nicht irgendwelche viele Verdrehungen, Verwingungen, Rotationen mit dabei, die aktuell in der Akutphase vielleicht auch noch etwas schmerzhaft sein können. Und dann kann man diese Komponenten sehr gut mit integrieren und unterstützen, macht das auf jeden Fall Sinn. Ich möchte aber gar nicht nur auf Rückenübungen eingehen, sondern wieder mal eine Lanze für das Thema brechen, ausreichend häufig sich über den Tag hinweg zu bewegen. Das hilft allen Körperstrukturen, aber insbesondere auch den Bandscheiben in der Versorgung. Und das heißt, setzt euch hin, wie ihr wollt. Das ist, es muss kein ergonomischer Stuhl sein. Es muss nicht immer ein, oh, jetzt habe ich aber eine komische Haltung eingenommen und im Kopf verschärft sich, jetzt wird das Problem schlimmer. Jetzt kommt wieder die psychoemotionale Komponente und Angst entsteht und der Schmerz verstärkt sich. Das ist die viel dramatischere Schleife und man sagt am Ende, für die Bewegung bin ich nicht mehr geeignet und ich mache das nicht. So, das heißt, lieber täglich regelmäßig wieder in die Bewegung kommen und Vertrauen in den eigenen Körper zurückgewinnen. Auch das ist aus einer ganz eigenen Erfahrung heraus. Und sich nicht von Therapeutinnen und Therapeuten, Ärztinnen und Ärzten sagen zu lassen. Auch das ist ein Erfahrungswert. Und jetzt mit etwas Abstand zu dem Thema kann ich das auch sagen. Die und die Bewegung wirst du nie wieder durchführen können. Es ist leider nach wie vor noch so, dass einem das mitgeteilt wird. Mhm. Und Fakt ist, ich habe heute Morgen ein intensives Training absolvieren können mit Sprungbewegungen mit dabei, mit Sprintbewegungen mit dabei, mit zusätzlichen Gewichten und ich bin schmerzfrei ohne Schmerzmittel. Das heißt nicht, dass das bei jedem immer genau sofort so funktionieren wird, aber mir hat die Zeit danach gezeigt oder mit dem Vorfall, das war schon auch für mich psychoemotional belastend und ich habe gemerkt, in dieser Maschinerie drin zu stecken, was das mit einem macht. So Akutphase überstanden und dann Rückkehr in die Bewegung und dann so Themen auch wie Wasserversorgung und ausreichend Regeneration mit einzubauen, das habe ich mir nochmal so als Themen auch mitgenommen und dann wirklich Stück für Stück dort rauskommen zu können und auch alles wieder tun zu können.
So, und diese Tiefenmuskulatur, die du gerade angesprochen hast, das ist ein Thema, da würde ich gerne nochmal tiefer reingehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich weiß aus der Historie, auch hier bei Artgerecht haben wir uns vor einigen Jahren schon mal beschäftigt mit einem Professor, ich meine, er kam aus Bayern irgendwo, der eine ziemlich clevere Trainingsmaschine gebaut hat, mit der man sehr gezielt, sehr isoliert die tiefe Rückenmuskulatur trainieren kann. Und die Ergebnisse, die er damals auch in verschiedenen Untersuchungsreihen oder Studien angefertigt hat, haben deutlich gezeigt, ein Großteil der Bandscheibenvorfälle, wo man zu diesem Zeitpunkt gesagt hätte, es muss operiert werden, konnten verhindert werden, die Operation, durch das gezielte Training mit dieser Maschine. Ich meine, es waren so um die 20 Sessions, die man dann machen musste, also 20 Mal in diese Maschine. Das war eine Art, wer schon mal im Fitnessstudio war, einfach wie eine Art Trainingsgerät, wo du dich reinsetzt, wo aber der Bauch und der Rücken mit Gurten relativ fixiert waren. Und dann hast du eine Art Beugebewegung gemacht, wie so eine Art Sit-up im Sitzen, ja, und mit Gewichten und da war auch ein Computer angeschlossen, der also die Belastungskurve sehr gut abgebildet und auch gespeichert hat. Und man hat das gar nicht lange gemacht. Ich glaube, es waren 2-3 Minuten nur, die man das machen musste und das irgendwie bestenfalls 2-mal die Woche. Und dann hatte man nach 20 dieser Sessions, also nach 10-12 Wochen, eine deutliche Veränderung der Muskulatur rund um die Wirbelsäule, rund um die Bandscheiben. So, vielleicht kannst du das nochmal auch aus medizinischer Sicht besser erklären. Wie effizient kann das wirklich funktionieren, wenn die Muskeln um die Bandscheibe wieder Fett verlieren und Muskelmasse wirklich gewinnen und einfach auch wieder mehr Stabilität geben können?
Ja, und eine bessere Ansteuerung stattfindet und natürlich durch die muskuläre Arbeit auch, ne, haben wir auch schon zugesprochen, muskuläre Aktivität bedeutet auch Produktion von Botenstoffen aus der Muskulatur, die sich auf die Entzündungssituation wieder positiv mit auswirken können. Ich kann mir das schon gut vorstellen, dass das gut funktioniert. Das spricht sehr in alle Ergebnisse rein, die wir im Kontext von Training und Wiedereinstieg in Bewegung und Tiefenstabilisierung und auch wieder komplexere Übungen mit aufzunehmen, mit dabei haben. Ob ich es jetzt an den Gerätstrukturen mache, die natürlich sehr auch, du hast ja gerade so, wo man wirklich so eingespannt ist, ja, wo man auch keine Abweichen oder Fehlbewegungen mit dazu machen kann, macht es schon durchaus Sinn und kann dann vielleicht auch über wenigere Einheiten sehr präzise Effekte mit dabei haben. Prinzipiell ist es aber immer wichtig, diese Bewegungskomponente frühestmöglich über Physiotherapie beispielsweise mit zu integrieren. Und so in so eine Gerätkonstellation kannst du verhältnismäßig wenig Fehler machen. Du hast, wie du es beschrieben hast, diesen Bildschirm, der quasi deine Belastungssituation mit zeigt. Das nennt sich Biofeedback. Ich hatte es gerade schon einmal kurz reingeworfen. Das ist auch wichtig, so dass man nicht zu überschießend reagiert, also nicht zu schnell die Bewegung macht, nicht zu langsam macht, die passende Kraft quasi mit aufbringt, dass sowas quasi auch mit integriert ist. Und dann kann das eine sehr effiziente Art sein, weil ich sehr präzise quasi diese Strukturen mit belaste. Es wird nicht unweigerlich, und das ist auch, das ist der zweite Teil, der rund um Bandscheiben und Bandscheibenvorfälle immer wieder so mit vorgestellt wird. Ich glaube, es gibt kein Bild, was bei so vielen Menschen im Kopf irgendwie vorhanden ist, ne, durch dieses Gummibärchen, das drückt sich raus. Ich habe es ja eben auch mit erwähnt, dann genau. Drückt das irgendwo drauf. Dann versuche ich eine Gegenbewegung zu machen, damit sie es wieder reinziehen kann. Dann soll das wieder irgendwie verpackt werden. Dann umschließt die Muskulatur richtig schön diese Bandscheibe und dann passiert nichts mehr. Ganz so strukturell und so mechanisch, wie wir uns das vorstellen, funktioniert das nicht. Es gibt so viele wichtige Faktoren, gerade wenn wir über Schmerzsymptomatik, gerade über Rückenschmerz und auch bei Bandscheibenvorfällen sprechen, so viele Faktoren, die das mit beeinflussen. Ein effizientes Training zu gestalten, da bin ich komplett mit dabei. Auf jeden Fall sollte das integriert werden. Wenn das eine Technik ist, die man örtlich umsetzen kann in der Struktur, macht es durchaus Sinn. Tiefliegende Strukturen in der Muskulatur wäre der erste Ort, wo man drauf geht, und dann in der Komplexität der Bewegung und Rückkehr in die Bewegung rein, bis hin im Idealfall zu einer Schmerzfreiheit und Belastbarkeit von Strukturen und Alltagsbewegungen und meines Erachtens auch Sport. Ja, und wenn mir jemand sagt oder gesagt hat, so rotierende Bewegung, Golf spielen, Tennis spielen, kannst du nicht mehr machen, laufen gehen, kannst du nicht mehr machen. Und ich sage da ganz offen und ehrlich, das wurde mir mitgeteilt, halte ich das für ziemlich schwierig. Weil das macht, setzt sich in Köpfen fest. Und obwohl ich gedacht habe, ich habe viel Ahnung zu diesem Thema, hat das was mit mir gemacht. Dass jemand zu mir sagt, ey, das kannst du, wirst du nie wieder machen können. Und jetzt kann man natürlich sagen, auf der einen Seite, vielleicht ist es ein Wunschgedanke von mir gewesen, wie kann ich meine Trainingssituation aufbauen, dass es wieder funktioniert. Der Körper kann da schon viel heilen. Ich kann an vielen Stellen logischerweise auch mikronährstoffseitig unterstützen. Ich habe immer gesagt, wenn eine Operation sinnvoller ist, wenn das alle am Ende des Tages sagen, dann wäre ich für sowas an den Stellen auch bereit. Das ist jetzt so ein bisschen persönlicher bei mir rausgeplaudert, aber an erster Stelle stand Schmerzreduktion, durch diese Phase durchkommen, weil das ist körperlich massiv und auch mental massiv anstrengend. Eine akute Entzündungsreaktion, die wirklich stattfinden, um das Problem vor Ort zu lösen. Da kann ich versuchen, meinen Körper bestmöglich von außen zu unterstützen. Und dann geht's um Wiederaufbau und Regeneration. Und Angst vor Bewegung ist das größte Thema. Und genauso schwierig sind so Themen wie bildgebende Verfahren. Das möchte ich an der Stelle auch nochmal mit erwähnen, weil man vielleicht denkt, ich habe so Rückenschmerzen und weiß nicht, ob es die Bandscheibe ist. Wollen wir nicht mal nachschauen? Da gibt es ganz klare Daten und Erkenntnisse zu, dass gerade so auch bei unklaren Rückenschmerzsituationen einfach mal ein MRT zu machen, mehr als kontraproduktiv ist. Angst fördert, katastrophisierend wirkt. Ihr werdet irgendetwas finden, ob nun Vorfälle oder auch Vorwölbungen, die nicht unweigerlich etwas mit den Beschwerden zu tun haben müssen. Aber es verlängert den Leidensweg und die Symptomintensität und die Dauer des Heilungsprozesses.
Was würdest du jemandem empfehlen, der jetzt aktuell das Thema Bandscheibe mit sich rumträgt, im wahrsten Sinne des Wortes? Ein Arzt und dem vertrauen, ist es der Hausarzt? Gibt es spezialisierte Ärzte? Sollte ich mir bei diesem Thema auf jeden Fall eine zweite, vielleicht eine dritte Meinung einholen? Sollte ich alternative Behandlungsmethoden mir anschauen? Was würdest du empfehlen, sehr konkret?
Sehr konkret würde ich, und auch da wieder mit einem Erfahrungswert mit dazu, je nachdem auch in welcher Situation man sich befindet, also je akuter das Ganze ist, und da werden mir alle zustimmen, in dieser Hauptakutphase, ich würde wirklich so diese Hauptentzündungsphase auch sagen, was sich auch manchmal ein bisschen hinzieht, die ersten 2, 3, vielleicht auch 4 Wochen, wird die mentale Kapazität nicht wirklich dafür da sein, um nochmal zu einem anderen Arzt zu gehen und vielleicht da nochmal Rücksprache zu halten, sondern im Idealfall hat man einen zügigen Zugang zu einem Arzt und ein passendes Vorgehen, und daran würde ich mich erstmal halten. Und wenn wieder mehr Energie da ist, würde ich anfangen, auch über Zweitmeinungen nachzudenken, je nachdem, wie so vorgegangen wird. Wenn Schmerz als Hauptsymptom im Vordergrund steht, gerade zu Beginn, ist man sehr gewillt, sehr viele Dinge zu tun, damit es nachlässt. Sehr viel zu tun und bereit, es auch zu machen. Und da fängt man nicht an zu hinterfragen, soll ich mir da jetzt Cortison dran spritzen lassen, ja oder nein? Zur Symptomreduktion ist man unter Umständen bereit dazu. Und sowas würde ich auch nicht mit zu vielen Menschen diskutieren, die einem von außen nochmal Ratschläge geben wollen. Sondern habe ich eine Akutphase, dann darf man auch darauf vertrauen, dass der Körper einen Teil regenerieren wird. Ich würde mir Unterstützung, und das würde ich nicht als alternativ, sondern komplementär bezeichnen, würde ich mir im Bereich zum Beispiel, was bei vielen gut funktioniert, ist Osteopathie, ist Akupunktur, was sehr gut funktioniert, ist aber auch etwas, was ich eher im Spektrum der, ich sage mal, der psychologischen Begleitung mit angeht, um auch dieses Angstthema einmal mit aufzugreifen, was nun vielleicht schon bewusst vorhanden ist oder erstmal dazu kommt. Jeder von euch, die auch vielleicht damit ein Thema haben oder auch im Alter, kennt man diese Aussagen von, das kann ich nicht mehr machen, weil dann passiert XY. Und häufig ist es so gekoppelt an, das kann ich nicht machen, weil meine Bandscheibe macht da nicht so mit. Und das sind so kleine Dinge im Alltag, wo man merkt, okay, ich nehme mir hier Fähigkeiten raus, die ich eigentlich früher ganz easy gemacht habe. Irgendwo hochklettern, irgendetwas runterholen, runterspringen. Und natürlich sollte man das nicht in den Akutphasen tun, aber wieder dorthin zurückkommen. Und von daher steht an oberster Stelle die Bewegung quasi wieder mit zu integrieren und andere Risikofaktoren, die neben dem Sitzen, dem zu langen Sitzen, die zur Degeneration geführt haben, rauszunehmen. Und mit rausnehmen meine ich, die je nach individueller Situation, entweder Belastungen waren zu hoch auf Dauer und es fand zu wenig Regeneration statt. Das Thema Gewichtsmanagement spielt auch eine ganz entscheidende Rolle. Und Felix, auch hier wieder sehr interessant, Themen wie eine schlechtere Insulinsensitivität, also Insulinresistenz als Thema oder niedriggradige Entzündung sind ebenfalls Degenerationsbeschleuniger für die Bandscheiben.
Und also kannst du mal ganz kurz hier einen Stopp machen, Matthias, weil ja, wir haben neulich über die Abnehmspritze ja auch mal so ein Update hier gemacht. Ja. Da haben wir uns auch so ein bisschen, ich will nicht sagen gebettelt, aber du hast dich relativ stark eigentlich dagegen ausgesprochen, diese Medikamente zu nehmen. Jetzt muss ich nochmal reingrätschen und sagen, naja, aber wenn jetzt beispielsweise die Abnehmspritze genau das reduzieren kann, also das Körpergewicht deutlich wieder runterbringen, ja, in einen Bereich, der eben auch für die Gelenke, für Muskeln, für die Bandscheibe nicht so belastend ist, der die Insulinsensitivität wieder verbessern kann, spricht doch auch das Argument schon wieder gegen eine deutliche Gewichtsreduktion, im Zweifel, wenn es nicht anders geht, mit der Abnehmspritze.
Ja, aber nichts anderes habe ich gesagt. Kann durchaus auch ein Punkt sein. Ich habe das auch, also dann höre gerne in die Episode nochmal rein oder ihr könnt auch gerne mal, falls das so rübergekommen ist. Nein, es ist ein Medikament. Wo ich ein Thema mit habe, ist, oder was heißt, damit habe ich kein Thema, aber die erste Empfehlung wäre zu sagen, in so einem Lifestyle-Kontext, ach, dann nehme ich halt eine Abnehmspritze und kümmere mich sonst nicht um die Sachen, über Ernährung und so weiter, wäre nicht meine klare Empfehlung in die Richtung. Aber es ist ein zugelassenes Medikament und jetzt Achtung, ursprünglich für das Thema des Diabetes mellitus Typ 2 und dementsprechend auch für Insulinresistenz. Jetzt muss man nicht bei jeder Insulinresistenz eine Abnehmspritze verwenden, aber das ist eigentlich der Wirkmechanismus. Das Abnehmen ist Nebenprodukt, was quasi durch den als GLP-1-Agonist quasi mit passiert. Und ja, es wird sich auch zeigen, dass das vielleicht viele positive Effekte hat und irgendwann spritzen wir uns das alle einfach rein, weil es dementsprechend sinnvoll ist für Langlebigkeit oder ähnliches. Aber im grundsätzlichen Gedanken, wenn ich es aus einer gesundheitswissenschaftlichen Perspektive betrachte, würde ich, was so die Umsetzung von Ernährung und Bewegung im Alltag angeht, vielleicht eher bei den Menschen selbst belassen. Aber ja, es kann je nach Situation durchaus eine Komponente sein. Jetzt vielleicht auch nicht starten mit im akuten Bandscheibenvorfall, aber es ist einer der Risikofaktoren, dass nachher vielleicht dann Bandscheibenvorfälle auch wirklich entstehen. Ja. Und niedriggradige Entzündung gehört genauso mit dazu. Gewebsveränderungen wirklich auch an den Bandscheiben, so die degenerieren. Wir haben dieses Sprouting von Gefäßen und vielleicht auch Nervenbahnen in die Bandscheibe hinein. Die Beschwerden nehmen unter Umständen schon zu. Es hat immer noch kein Bandscheibenvorfall stattgefunden. So, Muskulatur degeneriert natürlich auch noch mit dazu. Und es kommt unter Umständen zu einem Problem. Und dann gibt es einen Mechanismus und auch hier all diese Punkte, Insulinsensitivität, niedriggradige Entzündung, Bewegungsarmut, zu langes Sitzen sind so viel wichtiger als das Thema Haltung und wie ich eine Kiste Wasser hochhebe oder sonst irgendetwas bewege. So, das wird nur dann zum Problem, wenn ich es halt vorher sehr lange nicht gemacht habe. Und ein zentraler Mechanismus, über den gerade auch viel diskutiert wird und diese Verbindung eben festzustellen, das ist die Verbindung zwischen unserem Darm und den Bandscheiben. Auch das ist etwas, was gerade ein sehr spannender Forschungsbereich ist. Wir sprechen, viele kennen die Gut-Brain-Axis, also die Darm-Hirn-Verbindung, bidirektional. Und spannenderweise finden wir eben auch eine Gut-Disc-Axis, also eine Verbindung zwischen Darm und den Bandscheiben. Und dann sehen wir quasi aufgrund von Dysbiose im Darm und Veränderungen im Darm tendenziell auch eine Fehlbesiedlung an diesen Strukturen und einem Beschleuniger für die Degeneration im Gewebe. Also ebenfalls ein sehr wichtiger Mechanismus und auch unter Umständen Ansatzpunkt präventiv oder auch im Rahmen der Therapie und begleitend, wo man durchaus noch mit draufschauen würde.
Abschließend, Matthias, wir haben mit deiner persönlichen Geschichte begonnen und wollen auch damit enden. Wenn du nochmal rekapitulierst und dir deinen eigenen Fall anguckst, was war der größte Fehler oder was war das, was du vielleicht zu wenig gemacht hast oder wovon du zu viel gemacht hast, was am Ende dazu geführt hat, dass du diese massiven Probleme mit der Bandscheibe hattest? Was, wenn du kritisch selber zurückschaust, was hat dazu geführt, dass du diese massiven Schmerzen hattest?
Ich bin mittlerweile, ich habe auch viele Dinge versucht herauszufinden, also auch das Thema Darmtestung. Ich habe auch noch so ein paar Dinge quasi damit im Nachgang nochmal mit integriert. Da kann man das nicht so hundertprozentig sagen. Ich hatte es zu der Zeit lustigerweise im Vorfeld mal nicht getestet gehabt. So, das heißt, eventuell habe ich hier den ein oder anderen Risikofaktor mit dabei gehabt. Hydration bei mir selbst, also so wie viel Flüssigkeitszufuhr war unter Umständen ein Faktor, den ich auch vernachlässigt habe. Und bei mir würde ich eher sagen, ja, auf der einen Seite habe ich auch sitzende Phasen bei mir, ne, sowohl im Praxisalltag als auch hier, wenn wir Podcasts aufnehmen und ähnliches. Aber eigentlich immer eine ganz gute sportliche Abdeckung mit dabei. Aber, und das habe ich dann gemerkt, eine Veränderung, was die Intensität angeht und die Intensität vielleicht doch etwas zu intensiv gestaltet, plus noch neue sportliche Aktivitäten ausprobiert, so dass ich habe das, tracke das ja für mich mit, wo ich quasi so eine extreme unterbewusst eine Bewegungszunahme oder eine höhere Belastungsphase hatte. Das hat sich schon Monate vorher angebahnt. Ich habe das nicht wirklich kommen sehen, sondern habe das eher so gedacht, so ich stecke das gut weg, ich komme damit gut zurecht und habe zu viel Reiz, und das ist auch schlimm, dass ich das so sagen muss, zu viel Reiz bei zu wenig Regeneration, glaube ich, mit dabei gehabt. Vielleicht an vielen Stellen auch zu einseitig, also habe mich auch zu wenig mit Tiefenmuskulatur, Rückenmuskulatur und so weiter auseinandergesetzt. Bei mir persönlich oder auch familiär gibt es eine genetische Disposition oder zumindest erstmal eine familiäre Häufung, die schon sehr auffällig ist. Das habe ich auch mit vielen diskutiert. So, das sind sicherlich die Komponenten. Und nicht zuletzt ist eine Stresskomponente definitiv ein begleitender Faktor dabei gewesen. Wenn nicht, sowieso nicht auslösend gedacht, aber was mich zumindest hat über Dinge hinweggehen lassen. So könnte man das eigentlich sagen. Ich habe zu wenig, obwohl ich schon gemerkt habe, das zwickt ein bisschen, bin ich da drüber hinweggegangen. So, dass das quasi mit entstanden ist. Und dann lass mich den Teil noch ergänzen, weil das war auch so deine Frage, was hat dann meine Schmerzen, glaube ich, wirklich verstärkt?
Und du hattest, muss man an dieser Stelle sagen, wirklich große Schmerzen. Wir haben ein paar Mal auch privat dazu telefoniert und du hast gesagt, es ist teilweise unerträglich. Du könntest
absolut,
und
wir haben immer Podcasts aufgenommen.
Wir haben Podcasts aufgenommen, du hast immer eiskalt durchgezogen. Aber ich weiß, du wusstest kaum, wie du sitzen oder stehen sollst. Wir haben auch ein paar Mal unterbrechen müssen. Das war schon etwas, was dich sehr belastet hat. Das hat man
hat gesehen. Aber anders, als ich das vermutet hätte oder von außen auch, wo ich gedacht hätte, naja, es wird dann schwierig, bestimmte Dinge vielleicht auch umsetzen zu können, im Arbeitsalltag umsetzen zu können. Das ging soweit alles. So, wo ich wirklich für mich auch so wie so einen Schmerzverstärker hatte, war diese im ersten Moment auch so eine gewisse Hilflosigkeit. Also wo ich wirklich so denke, so eigentlich kenne ich die Sachen alle, aber ich kann mich selbst nicht behandeln. Deswegen habe ich mir dann sehr schnell Unterstützung, als ich da mental für wieder klarer war, Unterstützung auch geholt. Natürlich auch viele Menschen, die um mich herum mir alles angeboten haben an Unterstützung. Auch das war natürlich toll, wobei ich das gar nicht so richtig annehmen konnte. Und dieses Thema, was ich eben mit dem MRT schon mal angesprochen habe, als ich da drin war, die Situation selbst war gut, aber was diese Bildgebung mit mir gemacht hat, also diese Bestätigung und diesen Nachweis davon, auch das hat, es ist schwierig zu sagen, aber meine Einschätzung auch einen schmerzverstärkenden Effekt dabei gehabt.
Interessant. Bandscheiben zeigen, wie belastbar und gleichzeitig sensibel unsere Wirbelsäule ist und funktioniert. Entscheidend ist also, und das habe ich gelernt, ein Bandscheibenvorfall ist in vielen Fällen kein endgültiges Problem oder keine dauerhafte Limitierung von Bewegungen, die wir im Alltag vielleicht machen wollen, sondern erst einmal ein Zustand, mit dem der Körper auch arbeiten kann. Und genau hier hat sich das Verständnis in den letzten Jahren deutlich verändert. Früher hieß es also oft Schonung, Schonung, Schonung. Heute zeigt die Studienlage klar, gezielte Bewegung ist in den meisten Fällen der entscheidende Faktor, um Beschwerden zu reduzieren und am Ende auch wieder eine Funktion wiederherstellen zu können. Wer seine Wirbelsäule also langfristig gesund halten will, braucht nicht weniger Belastung, sondern die richtige Belastung. Und noch ein Learning, schräges, komisches Sitzen auf unseren Bürostühlen ist mit Sicherheit nicht gut für den Rücken allgemein, aber es sorgt nicht dafür, dass wir die Bandscheiben kaputt machen. Auch das ist ein Learning aus dieser Folge. Matthias, hat großen Spaß gemacht. Wir haben einige Aha-Momente gehabt. Es ist auch schön zu wissen, dass es dir mit deiner Bandscheibe wieder gut geht, wieder besser geht und dass du im Grunde alle Sachen wieder machen kannst, Tennis und Golf. Aber hast du ja glaube ich, nie gespielt. Insofern können wir das auch hier schon mal, diesen Mythos wieder zerstören. Leute, schreibt uns gerne mal in die Kommentare. Direkt bei Spotify geht's am allereinfachsten unter diese Folge. Wenn ihr Fragen habt oder wenn ihr selber Erfahrungen habt zum Thema Bandscheibe, Bandscheibenvorfall, sind wir gespannt. Teilt das gerne mit uns und der Community. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Nächsten Montag gibt es einen neuen Deep Dive hier bei den Health Nerds. Bis dahin, Leute, bleibt gesund, passt auf euren Rücken auf und bleibt neugierig.
Vielen Dank.
Health Nerds, der Gesundheitspodcast von Artgerecht. Jeden Donnerstag neu.
Ein All Ears on You Original Podcast.